Hallo und herzlich willkommen beim Visible Leader Podcast, bei dem wir sichtbare Menschen, Führungskräfte und Experten einladen, um zu teilen, wie sie Sichtbarkeit und Wertschöpfung für andere verbinden, um nachhaltig auf der Welt was zum Positiven zu verändern. Heute mein Gast Stefan Heimerle und wir sagen nicht nur Hallo und herzlich willkommen, wir sagen auch Mahlzeit. Lieber Stefan, herzlichen Willkommen.
Danke Martin, danke für die Einladung heute bei Visible Leaders ein bisschen was von mir zu teilen.
Und ich sage danke für die Einladung. Wir sitzen gerade vor richtig gesundem Essen, das mit deinem Unternehmen zu tun hat. Vielleicht, um dich kurz vorzustellen, du bist Co-Gründer eines ganz, ganz tollen Startup-Scale-Ups Schrankerl, wo es darum geht, gesundes Essen für Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen und dadurch auch die Unternehmenskultur zu fördern. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich gerne bei dir als Person beginnen. Stefan, gibt es etwas, was die Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt denken, wow, das ist eine spannende Karriere, über dich privat wissen sollten?
Über mich privat, was ich vielleicht nach außen nicht so viel teile, ist, ich habe drei kleine Kinder zwischen 4 und 1, also sehr knapp beieinander. Ich teile davon nicht so viel über Social Media, weil ich finde, dass das Kinder dann selber entscheiden dürfen, wenn sie alt genug sind. Aber das ist schön, ein schöner Ausgleich zum Unternehmertum und führt einen halt auch oft auch ein bisschen an die Grenzen der Kapazität der eigenen. Aber es macht Spaß.
Es ist ja ganz spannend. Meine Tochter ist mittlerweile 22 und ich kann dir sagen, das wird im Alter nicht leichter zu entscheiden, womit man öffentlich geht. Ich glaube, diese Frage ist am Anfang immer sehr wichtig, um einfach darzustellen, wir reden jetzt viel über Erfolg, wir reden über was Weiterbringen, über Mut. Aber am Ende sind wir alle Privatpersonen, die einen Schritt nach dem anderen setzen. Und ich würde da gerne vielleicht mit einem Zitat starten, das ich in der Vorrecherche gehört habe. Und nämlich hast du in einem Interview mal gesagt, du bist großer Verfechter dieser Idee, wenn man unglücklich ist professionell, dann sollte man was ändern. Kannst du uns da vielleicht kurz erzählen, was dich da dazu bewegt hat und was das mit deinem Leben zu tun hat?
Ich weiß eigentlich gar nicht, woher ich das habe, diese Einstellung, aber nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ja, wenn ich Leute höre, die sich über Dinge beklagen in ihrem privaten oder beruflichen Leben, dann sage ich immer, dann ändere was. Und das habe ich selber auch immer so verfolgt. Ich habe zum Beispiel an der WU angefangen zu studieren. Für mich war das Massenstudium irgendwie wenig ansprechend und habe dann gesagt, okay, ich mache was anderes und bin dann meiner heutigen Frau nach Südtirol gefolgt, weil die dort studieren wollte. Also ich habe eigentlich immer viele Weggabelungen genommen und mir immer so überlegt, bin ich mit dem zufrieden und möchte ich was ändern.
Und das ist so ein spannendes Element der Eigenverantwortung, das jeden Leader ausmacht. Und für die, die heute zuhören, man muss keine Führungskraft sein, um ein Leader zu sein, sondern es geht sehr stark darum, das, was da ist, zu nutzen, um etwas weiterzubringen oder eben auch Wohlbefinden herzustellen. Lieber Stefan, du bist in der Innovationsszene und glaube ich mittlerweile in der Corporate Culture Szene im Dachraum schon sehr bekannt. Ihr habt hohe Visibilität aufgebaut mit eurem Unternehmen Schrankerl. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was Schrankerl macht?
Gerne, Martin. Also entstanden ist eigentlich das Ganze aus einem persönlichen Problem, das ich selber hatte. Ich selber esse gern gut. Ich brauche keine Sternenküche, aber ich möchte anständiges, hochwertiges, gutes Essen haben. Aber ich kümmere mich nicht gern drum. Also alleine durch Online-Seiten durchgehen, um etwas zu bestellen, nervt mich eigentlich dieser Aufwand schon. Da bin ich zu bequem und hatte bei meinem Arbeitgeber in Österreich ein Tiefkühlessen als Angebot. Da musste man vorbestellen und die Qualität war nicht gut. Und so hat eigentlich alles angefangen. Ja. So habe ich mir einen Gedanken gemacht, geschaut, was gibt's anderes am Markt für die Firma. Und habe eigentlich nichts gefunden. Und das Ganze war im ersten Lockdown, wo viele Leute in Kurzarbeit waren, ein bisschen mehr Zeit hatten, um sich damit auseinanderzusetzen, aber auch um ein bisschen zu überlegen, was möchte ich mit meinem Leben machen. Ja. Und daraus ist Schrankerl entstanden.
Und bei Schrankerl ist es jetzt so, da kann ich als mittelständisches Unternehmen, das noch keine Betriebsküche hat, aber doch hungrige MitarbeiterInnen, das in meinen Kühlschrank in mein Office stellen. Und wie funktioniert das dann genau?
Genau. Also es ist ja heute eigentlich ziemlich absurd, wie wenig sich Betriebe heute um ihre Mitarbeiter, was dieses Thema Essen geht, kümmern. Früher war das selbstverständlich, ein Familienbetrieb hat sich irgendwie darum gekümmert, dass die Leute was zum Essen haben. Und das hat aber abgenommen und wir geben ja alle als Betriebe und Unternehmer sehr viel Geld aus, um Mitarbeiter zu bekommen und anzuziehen und zu halten und glücklich zu machen. Und dann beim Mittagessen heißt es, bestelle was, geh raus, Supermarkt oder Takeaway, du kannst das schon selber irgendwie ordnen. Und wir wollten eine Lösung entwickeln, die Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Restaurantqualität direkt im Büro zu genießen, ohne zu bestellen und das eben nur wenig Schritte von dem Arbeitsplatz. Und das funktioniert so, dass wir bei unseren Kunden RFID-Kühlschränke, also das sind Hightech-Kühlschränke, installieren, die man mit App als Mitarbeiter bedienen kann. Das heißt, ich nehme die App, gehe zum Schrankerl, mache das auf mit der App sozusagen und kann dann rausnehmen, was ich möchte. Und wenn ich zumache, dann wird das automatisch verrechnet. Und im Hintergrund analysieren wir, wie viel Menge, von welchen Art von Essen braucht jeder Bürostandort, weil natürlich da gibt es Unterschiede in den Präferenzen. Weil der große Unterschied zu allen Lösungen am Markt ist, dass Mitarbeiter bei uns nicht bestellen, sondern eben spontan zum Schrankerl gehen, wenn sie Hunger haben und etwas rausnehmen, was ihnen schmeckt.
Das hat mich ja am meisten überzeugt. Ich kenne die Problematik, gesundes Essen ist meistens rar, vor allem wenn man viel unterwegs ist. Ich habe mal ein Jahr vegan gelebt und habe gesagt, ich war noch nie so hungrig wie damals. Das ist schon gute 10 Jahre zurück. Damals war das Angebot sehr begrenzt. Ich kann mich erinnern, dass mir bei der Bäckerei mir gesagt hat, es gibt kein veganes Brot, was für die, die sich ein bisschen auskennen, wissen, dass es ziemlich viel Blödsinn. Stefan, wenn wir da über Wertschöpfung sprechen, dann habe ich so 2 Ideen im Kopf gehabt im Vorfeld von dem Gespräch. Und zwar das eine, geht es dem Stefan darum, dass Menschen gesünder essen oder die Möglichkeit haben, gesünder zu essen? Oder geht es ihm darum, dass Unternehmer, Firmenchefs eine Möglichkeit und einen Raum anbieten, wo man gesund essen kann und sich austauschen kann? Wahrscheinlich ist es so ein bisschen beides, aber wenn du auf dein Herz hörst, was war denn so der erste Herzschlag, der da aufgegangen ist?
Also das Zweite. Ja, also es geht mir schon eher darum, dass ich es eben so ein bisschen befremdlich finde, dass Mitarbeiter, die in einem Team arbeiten, zu Mittag nicht zusammen die Zeit verbringen, sondern eben alleine draußen irgendwo in Schlangen stehen und dann mit den 2, 3 Kollegen, mit denen sie den ganzen Tag zusammenarbeiten, auch die Mittagspause machen, anstatt im Team mit der gesamten Firma. Also das steht schon im Vordergrund. Aber der Grund ist eigentlich, weil ich nie so bewusst mich gesund ernährt habe. Es kommt bei mir, wir haben zu Hause gekocht, ja, meine Mutter hat gekocht, wir hatten eigentlich wenig irgendwie Fast Food oder Convenience, damit war das bei mir nie so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt meine Ernährung gesünder umstellen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich ernähre mich eh recht ausgewogen und gesund. Deswegen ist sicher im Vordergrund das Thema, die Leute zusammenzubringen. Aber natürlich in der Beobachtung des Tiefkühlessens und vor allem Supermarkt und Tankstelle ist dann ungesund, wenn man ein Weckerl mit Käse isst, ist das jetzt nicht ungesund, aber dann ist das nicht zufriedenstellend. Deswegen isst man schnell dann Snacks, Schokoriegel und solche Sachen untertags oder irgendeinen Softdrink, weil man eben nicht zufriedengestellt ist. Und wenn ich eine normale Mittagsmahlzeit esse, wie wenn ich zu Hause am Wochenende gewohnt bin, dann brauche ich diese ungesunden Side-Snacks nicht mehr. Ich glaube, das ist der Gesundheitseffekt, den wir haben. Neben dem Umstand, dass wir halt keine Glutamate und keine Geschmacksverstärker und keine Haltbarmacher drinnen haben, sondern einfach vernünftige Küche, die nicht so viel Fett hat, verwenden.
Ich finde das so extrem spannend, weil sich dieses Thema Miteinander essen extrem breit durchzieht. In der Vorrecherche habe ich festgestellt, Jürgen Klopp macht als erstes Ritual, ist ein Fußballtrainer beim ehemals FC Liverpool, als erstes Ritual zwingt er alle Teammitglieder, wurscht ob sie spielen oder nicht, zusammen zu essen. Ich habe vor kurzem in einem internationalen Unternehmen, das in 20 Ländern Offices hat, eine Umfrage gemacht, was Mitarbeiter am wichtigsten ist in der Kultur. Und guess what? Es ist das Essen. Ja, also Essen bringt Leute zusammen, es ist so kulturfördernd. Und natürlich beginnt es bei einem selbst. Wenn ich nicht gesund bin, bin ich wahrscheinlich auch nicht ganz so offen, mit anderen in Berührung zu kommen. Stefan, die Leute, die das jetzt hören, werden wahrscheinlich sagen, das ist anschlussfähig, aber wie kommt man dazu, eine Firma zu gründen und ein Unternehmen darum aufzubauen? War das für dich dann so schlagartig klar oder ist das eher so organisch gewachsen? Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie kommt man da dann in diese Bahn, dass man sagt, und jetzt mache ich es?
Also es ist relativ schnell gegangen. Also es war eigentlich in diesem ersten Lockdown am Abend mit meiner Frau zusammengesessen und da war eher so ein bisschen dieses Thema, ich fühle mich im Konzern nicht wohl, ich bin kein Konzernmensch, ich möchte daran eigentlich etwas ändern und was mache ich daran? Und dann hat eigentlich meine Frau gesagt, du beschwerst dich doch die ganze Zeit über das Essen im Büro. Und dann ging alles sehr schnell, ja. Da habe ich ganz schnell so ein Rahmen abgesteckt von einem Konzept, Restaurantqualität ohne Bestellen, direkt im Büro, habe auf LinkedIn ein paar HR-Leute angeschrieben, HR-Manager. Und damals, also 2 Monate nach diesem Moment der ersten Idee, das war im Mai, hatten wir im Juni, also eigentlich 1 Monat später, bei Mom Baby Artikel das erste Testessen. Da gab es noch nichts. Da gab es keinen Schrankerl, da gab es keine Foodpartner. Da haben wir zu Hause selbst gekocht, sind in Bowl-Läden gefahren, haben was eingekauft, einfach weil wir wissen wollten, ist da was dran? Bin ich der Einzige, der dieses Problem hat, beziehungsweise der schätzt, wenn man eben gutes Essen im Büro hat? Und da hat sich eben sehr schnell herausgestellt, dass ich nicht der Einzige bin. Und habe dann eine Co-Founderin gefunden, die Sarah Mari aus Italien, die sehr komplementär zu mir ist, weil ich das nicht alleine aufbauen wollte. Und wir haben uns 6 Monate Zeit gegeben, das Produkt auf den Markt zu bringen und zu merken, ob da wirklich jetzt noch mehr dran ist als dieses erste Testessen. Mami ist übrigens Kunde heute, Gott sei Dank.
Und Hersteller von ganz, ganz tollen Produkten und Artikeln, ohne Sponsoring. Lieber Stefan, das ist so beeindruckend. Wie passiert das? Also du sagst, in ein paar Wochen habe ich einfach mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt, diese Info eingeholt. Hast du da ein PowerPoint-Deck gebaut, das du dann Menschen geschickt hast? Hast du persönlich angerufen? Weil ich glaube, da ist eine der größten Hemmschwellen für Leute mit guten Ideen, dass sie sagen, wie gehe ich jetzt den ersten Schritt raus? Dann sieht man mich ja. Und hast du da vielleicht auch Ängste gehabt, wie werde ich jetzt der Essensguy?
Na, Ängste, Berührungsängste mit sowas gibt es bei mir nicht. Ich habe das, glaube ich, irgendwie im Vertrieb gelernt, dass das überhaupt nichts bringt. Na, ich glaube, das ist einerseits auch der Grund, warum ich in Corporates nicht so gut aufgehoben bin, weil ich eher impulsiver Mensch bin und eher weniger nachdenke. Das ist in manchen Situationen ein Vorteil, in manchen ein Nachteil. Ja, in Corporates ganz schlecht, ja, weil da muss man immer mehr strategisch vorgehen und mehr strukturiert arbeiten. Deswegen habe ich auch eine Co-Founderin, die diesen Teil abdeckt, weil ich den nicht so gut kann. Ich bin impulsiv, ich gehe schnell raus und gehe schnell zum Kunden. Also mir war von vornherein, vom ersten Tag wichtig, am Kunden zu arbeiten, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Deswegen raus mit einem kleinen PowerPoint-Deck. Damals gab es den Namen Schrankerl auch noch nicht. Das hieß, Toggle, irgendein Fantasiename. Das ist dem Kunden auch egal, ja, wie das heißt, wie das technisch funktioniert. Ich wollte nur wissen, ist die Firma bereit, für so eine Dienstleistung zu zahlen und schmeckt es den Mitarbeitern und finden die das einfach geil im Vergleich zu Supermarkt, Online-Delivery und anderen Lösungen, die man halt sich als Mitarbeiter selbst zusammenschustert.
Es ist nicht nur Innovators Playbook 101 Best Practice umgesetzt, ist, glaube ich, auch eine Challenge in die Richtung aller derer, die gerade eine gute Idee haben und vielleicht wie ich, die schon eine Zeit lang mittragen. Ja, also ich habe für Visible Leader ungefähr 12 Monate Vorlaufzeit gebraucht, weil mir das so wichtig war. Aber am Ende ist, glaube ich, das Erste, was man tun muss, schauen, ob das einen Bedarf befriedigt. Stefan, wenn du da jetzt so ein bisschen den Leuten Mut machen müsstest, ja, wo ist die Grenze, dass eine Idee für dich wert ist, sie zu verfolgen und da vielleicht auch weiter nachzugehen? Also braucht man den ersten Kunden oder sagst du, wenn die Idee gut genug ist, muss man vielleicht so ein bisschen länger drehen oder wie würdest du sagen, wo muss man aufpassen, wenn man da rausgeht, dass man sich nicht, weiß ich nicht, in Träumerei verliert oder auf der anderen Seite zu sehr nur aufs Geld schaut und dann vielleicht die Idee kleiner macht?
Also ich meine, ich glaube, das eine ist, man braucht selbst schon irgendwie große Überzeugung, dass man damit irgendwie etwas lösen kann, was jetzt aktuell keiner so macht. Ja. Also grundsätzlich die eigene Überzeugung, damit man, dass man da was Gutes macht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man schnell Kunden finden sollte. Weil das ist der beste Beweis dafür, dass du ein Problem am Markt lösen kannst. Kunde kann ein zahlender Kunde sein, Kunde kann aber auch einfach ein User sein, wenn du eine App hast. Ja, da ist oft auch sinnvoll, wenn man am Anfang einfach viele auf die Plattform bringt und diese Monetarisierung vielleicht erst später macht. In einem klassischen Geschäftsmodell wie bei uns war von vornherein klar, der erste Kunde muss voll zahlen. Ich habe schon viel mit vielen auch gesprochen, die mit Konzepten auf den Markt gehen und dann irgendwie merken, das wird nicht genug angenommen. Ich glaube, das sind die Momente, wo man dann schon auch selbstkritisch sein muss. Muss ich etwas ändern oder was anderes machen? Zieht das bei den Kunden oder bei den potenziellen Kunden? Also ich finde, man muss da schon schnell rausgehen und weniger Angst haben. Ich spreche mit so vielen, die sagen, ja, aber da muss ich ja das beachten. Und dann ist die Frage, ja, darf ich das überhaupt schon am Markt verkaufen? Ja, brauche ich dann nicht Zulassungen? Da bin ich sehr provokativ und sage, schau dir das Rechtliche an, wenn du effektiv ein Produkt am Markt hast. Aber um ein Produkt zu verkaufen und zu testen, ob es Leute gibt, die für dir Geld geben, kannst du auch ohne dem auf den Markt gehen. Du brauchst gar kein physisches Produkt haben. Das Beste, was du machen kannst, wenn es jetzt ein Produkt ist, was du verkaufen kannst, ein Foto und ab damit auf online, auf Instagram und verkaufen und bei den Vorbestellungen, bei den ersten 100 schreibst du nachher, hey, cool, dass du so viel Interesse dafür hast. Das ist noch nicht verfügbar. Wir informieren dich sehr gerne, sobald wir lieferfähig sind. Aber das ist der beste Proof eigentlich, rauszugehen möglichst schnell und zu schauen, gibt's Käufer?
Ich könnte es nicht mehr unterstreichen. Also so an alle, die zuhören mit einer guten Idee, bauen Sie einen One-Pager, bauen Sie eine PowerPoint mit 3 Slides und gehen Sie zu Kunden und reden mit ihnen. Und wenn Sie sagen, ich will das, dann werden Sie die Lösungen finden, das zu bauen. Und wenn es niemanden interessiert, dann wird es wahrscheinlich eine Weile dauern, bis man dieses Interesse und diese Marke aufgebaut hat, dass es vielleicht als Business Case auch noch nicht geeignet ist. Stefan, jetzt haben wir so viel über die Value Creation gesprochen. Jetzt schaue ich ein bisschen auf die andere Seite. Ich habe dir vorhin, bevor wir auf Record gedrückt haben, gesagt, ich habe gefühlt 30 Stunden mit dir verbracht in vielen unterschiedlichen Interview-Settings, die ich gehört habe aus den letzten 3 Jahren. Du warst sehr aktiv, diese Botschaft von Schrankerl zu teilen. Ich glaube, wie du richtig gesagt hast, durch Covid, durch New Work, glaube ich, ganz viel Relevanz. Was hat dich da dazu bewegt, zu sagen, ich muss da rausgehen damit, ich muss diese Geschichte erzählen, ja durchaus auch mit deiner Co-Gründerin gemeinsam. Aber wie war das für dich? War das so ganz logisch, jetzt gehe ich raus und erzähle die Geschichte und gehe in unterschiedliche Medien? Oder war das befremdlich, vom heimischen Küchentisch dann vor das Mikrofon zum anderen?
Also ich meine, grundsätzlich hat eigentlich alles damit angefangen, dass ich wusste, unsere Kunden sind sehr gut über LinkedIn erreichbar. Ja, wir sind ein B2B-Geschäftsmodell, unsere Zielgruppe oder Ansprechpartner ist die HR, die ist auf LinkedIn auch aktiv natürlicherweise und damit war von vornherein klar, wir wollen dort viel teilen über diese Plattform LinkedIn. Ich habe keinen Instagram-Account und mein Facebook-Account wurde von Facebook gelöscht, insofern da bin ich gar nicht, obwohl das vielleicht trotzdem noch gut wäre persönlich. Ich wollte einfach teilen, was wir machen, ja, wie die Schritte bei Schrankerl aussehen. Ich glaube, am Anfang ist es der eigene Freundeskreis und Bekanntenkreis, den das dann, glaube ich, schon interessiert, ja, weil mit wem sprichst du denn die Dinge durch, die beruflichen, wenn du dich am Abend triffst, nicht so sehr. Aber sie lesen es und finden das eigentlich cool. Da habe ich schon viel Feedback bekommen. Ich lese so viel über LinkedIn, bei euch schaut's ja super aus, was sich alles tut. Insofern, wir haben einfach unsere Story als Startup auf LinkedIn geteilt. Ja, wenn man alle Posts durchgeht vom Tag 1, dann sieht man relativ viel Entstehungsgeschichte.
Und du bist aber kein gelernter Bühnenstar. Das heißt, du hast einfach begonnen, dann Interviews zu geben und rauszugehen. Oder hast du da Vorerfahrung gehabt und warst schon aktiv?
Nein, gar nicht. Das kommt irgendwie natürlich, glaube ich, wenn man da Aufmerksamkeit bekommt. Wir hatten eine kleine Anekdote. Unseren ersten Kühlschrank, unser erstes Schrankerl noch nicht im Büro, da hat durch Zufall der ORF angerufen, Wien heute, wir haben einen freien Slot, können wir übermorgen drehen kommen? Ich habe gesagt, oh, das muss ich abklären, habe aufgelegt, habe 2 Minuten später angerufen, ja, und danach habe ich die Sarah angerufen und gesagt, du, übermorgen kommt der ORF, drehen, morgen kommt das Schrankerl, das muss einfach funktionieren. Und das war, glaube ich, unser erstes jetzt wirklich so öffentliches Auftreten im Fernsehen, war natürlich super cool für uns und aufregend und spannend und ja.
Wie ist es dann, wenn man dann zum ersten Mal on air gegangen ist? Und ich frage jetzt für all die, die das noch nicht erlebt haben, und ich glaube, das sind ein Großteil der Leute, die in der Wirtschaft tätig sind, rufen dann 1000 Leute an oder ist dann mal zuerst Aufregung und dann passiert gar nichts? Oder wie hast du das erlebt?
Also ich meine, das Erste, und das werde ich eben, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen, war dieses Wien heute Fernsehinterview Primetime, weil Wien heute wird um 19.15 Uhr ausgestrahlt, kurz vor den Nachrichten, regional, also war auch für uns super, weil wir nicht plötzlich Anrufe aus Tirol gekriegt haben, sondern das war einfach Wien fokussiert und da geht das ganz schnell. Das wird am Nachmittag gedreht und am Abend ist es im Fernsehen. Da bin ich schon mit meiner Familie vor dem Fernseher gesessen, weil da kriegst du auch keine Vorschnitte, das ist einfach, da bist dann drinnen, ja. Das habe ich schon live verfolgt und das auch geteilt. Das hat auch viel, viel Aufmerksamkeit erregt. Und da haben wir dann schon viele Anrufe gekriegt, ja, viele Anfragen. Das war so der erste richtige öffentliche Mehrwert für uns, PR. Ja.
Was ich da so spannend finde, also mich überrascht nicht, dass du viel Resonanz bekommen hast, weil dieses Veränderungsversprechen, das in Schrankerl drinnen steckt, ja für mich als Privatperson relevant ist. Gesundes Essen macht mich glücklicher, gesunder, produktiver, fitter. Und auf der anderen Seite für einen Unternehmer, gesundes Essen für meine Mitarbeiter bedeutet bessere Kultur, stärkerer Bond, niedrigere Attrition Rate, also Verlustrate von MitarbeiterInnen. War dir das bewusst, wie ihr gestartet seid, dass das schon eine große Veränderung ist, die man anbietet? Oder habt ihr gesagt, wir tun einmal und dann schauen wir?
Naja, es war uns schon bewusst, weil sonst gäbe es keinen Grund, warum Firmen mit 2.000, 3.000 Mitarbeitern eine Betriebskantine haben. Und die Guten haben auch eine qualitativ hochwertige. Also ab einer gewissen Unternehmensgröße machst du dir als Betrieb schon Gedanken, ich kann nicht 2.000 Leute in die Stadt schicken zum Mittag. Das ist ein Chaos. Komischerweise, wenn man nur 50, 100, 200 Leute hat, macht man sich diese Gedanken nicht, weil sich es irgendwie selbst organisiert und man nicht mitbekommt, wie ineffizient das ist und wie ungesund diese Leute sich eigentlich ernähren. Wobei die Gesundheit bei uns im ersten Schritt eigentlich nicht das Primäre war. Ich meine, ja, im Vergleich zu Tiefkühlessen schon, aber man kann sich im Supermarkt auch halbwegs gesund ernähren, wenn man das will. Man kann sich auch einen Salat selber schneiden. Es war eher so dieser Effizienzgedanke und das Team zusammenzubringen. Dass da was Großes dran ist, hat sich sehr schnell gezeigt, weil die Resonanz auf LinkedIn, einfach Leute anzuschreiben, HR-Manager, war so groß, dass wir überhaupt dann erst gesagt haben, wir machen da was.
Ist total spannend und bitte verzeiht, dass ich so im Detail nachfrage, weil ich glaube, da ist die größte Hürde für Menschen, die schon was beitragen für andere oder für eine positive Veränderung, dann zu sagen, jetzt mache ich den Schritt, jetzt werde ich sichtbar, weil dadurch wird man auch verletzlich. Und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, da möchte ich noch einmal einhaken. Wie ist es, wenn man dann sich selber am Abend sagt, okay, jetzt bin ich der Mann mit dem gesunden Essen. Ich habe die kennengelernt als einen Gesprächspartner, der ein sehr breites Skillset hat, wirtschaftliche Ausbildung, Kommunikationsausbildung. Du hast in einem sehr namhaften großen Unternehmen Vertrieb gemacht und da sehr erfolgreich umgesetzt. Hat sich diese Reduktion auf ein Thema als was Befreiendes angefühlt, zu sagen, wow, jetzt habe ich einen Fokus und muss nicht mehr alle Talente utilisieren, oder als Beschränkung, wo man sagt, um Gottes Willen, was ist, wenn man das in 10 Jahren oder in 5 Jahren nicht mehr taugt? Hast du das damals so für dich mitgenommen? Also ich glaube, das ist immer so eine Herausforderung für hochtalentierte Menschen, einen Markenabsender draufzusetzen und sie dann dadurch ein bisschen zu begrenzen in der Wahrnehmung.
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt aber daran, dass ich halt das mitgegründet habe. Das macht schon einen riesen Unterschied. Ich glaube, vom Tätigkeitsfeld habe ich jetzt mehr Abwechslung als jemals zuvor. Also ich würde sagen, von der Arbeitstätigkeit war das vorher sicher monotoner als jetzt. Und jetzt arbeite ich halt in einer Firma und kann jetzt nicht sagen, ich möchte nächstes Monat in einer anderen Firma arbeiten. Das geht nicht, möchte ich auch nicht. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo mir dann effektiv das irgendwie nicht mehr gefällt, das kann ich im Moment nicht absehen. Aber dann wird wieder dieser Schritt kommen, wo ich mir selber sage, okay, dann muss ich was ändern.
Total spannend und inspirierend. Stefan, jetzt bist du Gründer, du bist Geschäftsführer. Ihr habt wie viele Mitarbeiter derzeit?
Wir sind über 40 Mitarbeiter. Viele davon sind aber in der Logistik auch Studenten, die geringfügig arbeiten oder Teilzeit, um das Essen sozusagen zu unseren Kunden zu bringen. Aber ist mittlerweile schon ein Team, wo die ersten Bausteine und Stolpersteine kommen, was Kommunikation angeht und Strukturen intern. Da hatten wir in den letzten 6 Monaten sehr viel harte Arbeit intern.
Ja. Also eine spannende Größe, gerade im Wachstum. Was ich schon miterlebt habe, und das kann ich mit den Hörerinnen teilen, ist, hier wird gemeinsam aus dem Schrankerl-Kühlschrank gegessen. Es schmeckt ausgezeichnet. Man spürt auch, da trifft sich Purpose und Performance, wenn ich das so zuschreiben darf. Stefan, als Gründer und jetzt auch so in einer Managementverantwortung, wie siehst du das Thema Purpose, Sinnstiftung? Wir alle wissen, am Ende des Tages muss man auch Rechnungen bezahlen mit dem, was man tut. Auf der anderen Seite ist es natürlich klasse, wenn man dazu beiträgt, dass es Menschen, Unternehmen und auch der Kultur eines Unternehmens besser geht. Wie handhabst du das bei euch in der Organisation? Jetzt hast du gesagt, da gibt es vielleicht geringfügige Angestellte, die man nicht so im Tagesgeschäft hat, aber im Kernteam, wie viel Platz ist da für die persönliche Entfaltung? Wie managt ihr das innerhalb des Unternehmens?
Also ich meine, die persönliche Entfaltung ist natürlich immer etwas, wo du gerade als Startup nicht die Ressourcen und vor allem auch Kompetenz hast, um Mitarbeiter wirklich so zu begleiten. Da haben sicher Corporates, die das gut machen, gewisse Vorteile. Ja. Wir versuchen, das zu lösen, indem wir Leute ins Team nehmen, die aktiv mitgestalten wollen und die auch ihre persönliche Entwicklung zum gewissen Grad auch selbst gestalten wollen, ja, und wenig Anleitung brauchen. War auch so ein bisschen ein Learning für uns, aber ich glaube, jeder, der vielleicht dazuhört und überlegt, in einem Startup zu arbeiten, da muss man sich schon bewusst sein, je nach Teamgröße, da ist man schon sehr viel auf sich selbst gestellt auch. Zumindest war das bei uns so, aber ich denke, es ist in vielen anderen Startups auch so. wir, um dass die Leute sich entwickeln können, versuchen wir die richtigen Rahmenbedingungen zu geben in Gesprächen mit Direktor Sarah oder mir. Ich hoffe, wir machen es gut. Entwicklungsmöglichkeiten gibt es viele, weil unser Team hat sich jetzt in den letzten 12 Monaten auch nicht verdoppelt, aber fast. Und da gibt es natürlich viel auch neue Aufgabenbereiche.
Ich höre da durchaus auch so dieses We are configurating it. Vielen Dank für die Ehrlichkeit an der Frage. Ich möchte für Corporate das auch unterstreichen. Meine Erfahrung im Corporate Culture Development ist, wenn MitarbeiterInnen nicht bereit wären, ihre private Zeit für ein Selbstentwicklungsthema, für ein professionelles Entwicklungsthema anzugreifen, dann wäre ich, meine persönliche Meinung, sehr vorsichtig, da auch zu investieren. Auf gut Deutsch gesagt, wenn du nicht Bock hast, in deiner Mittagspause die zusammenzusetzen und zu sagen, okay, was bauen wir denn da, dann ist es wahrscheinlich unternehmerisch für den Mitarbeiter gerade nicht die beste Entwicklungsmöglichkeit oder das beste Investment. Stefan, was man sehr stark spürt, ist dieser Walk the Talk, diese Transparenz, und ich möchte das herausarbeiten, weil im Startup-Kontext ist das sehr üblich, in vielen anderen Berufsumfeldern nicht so. Das heißt, der ein oder andere sitzt vielleicht gerade in einem Corporate und sagt, ich mache seit 5 bis 10 Jahren das Gleiche, ich habe wenig Aktivitätsfeld. Ich weiß, das ist in deiner DNA und glaube ich dadurch auch in eurer Organisation eher nicht so üblich. Aber was würdest du Leuten raten? Ich komme wieder zurück zum Anfang, die sagen, das ist alles sehr schwierig, ich sehe keinen Sinn in meiner Arbeit mehr. Ich fühle mich so ein bisschen im Hamsterrad gefangen. Ich glaube, Mittagessen kann es wahrscheinlich da auch alleine nicht richten. Hast du da Tipps aus jemand, der beide Welten erlebt hat und für dich ja auch ganz klar gesehen hat, was Vor- und Nachteile sind?
Also ich glaube, man darf nicht so, Startup ist geiler als Corporate. Das ist einfach eine komplett andere Welt. Ja. Und beides hat seine Vorteile und beides hat seine Nachteile. Das muss man sich auch bewusst sein. Und ich würde immer jedem den Tipp geben, in der eigenen Organisation schon zu schauen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, sich selbst zu entfalten. Und ich glaube, es gibt die wenigsten Firmen, egal ob Startup oder Corporate, die Leute, die Motivation haben und die Extrameile gehen wollen, denen nicht den Raum geben, das auch auszuleben. Also wenn man da jetzt schon Jahre eigentlich zufrieden gearbeitet hat, eher so auf die Suche zu machen, was hat sich da jetzt geändert und was möchte ich anderes tun in einer Firma, und dort immer die auch in Vorleistung gehen. Also das, was, glaube ich, wo Firmen inklusive uns schwer tun, ist Forderungen von Mitarbeitern, dass sie etwas anders machen wollen, aber wenig in Vorleistung gehen. Und ich glaube, wenn man da in Firmen Ideen bringt, Dinge ausarbeitet und immer dran ist, dann wird es auch gesehen und dann wird man da auch gefördert, wenn man es gut macht.
Ich höre da jetzt so ein bisschen Design Your Future Job, komm mit einem Konzept, komm mit einer Idee und sag vor allem auch nicht das, was möchte man machen, sondern auch dann, wie könnte man das ausprobieren, wie könnte man das gestalten. Ich möchte das total unterstreichen und danke auch für die schwierige Frage, um sie anzunehmen. Vielleicht so schon ein bisschen in Richtung des Ende schauens, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, geile Idee, gesundes Essen rausbringen und Unternehmen dadurch bereichern. Ich glaube, dass da viele Österreicher, Schweizer, deutsche Kollegen, Kolleginnen gerade zuhören und sie denken, ich habe auch so eine Idee. Was wäre denn der eine richtig harte Tipp, den du geben würdest, um diese Menschen zu ermutigen, aber auch in Aktion zu bringen?
Also ich kann vielleicht meine eigene Anekdote teilen, weil ich selber schon lange mit dem Gedanken gespielt habe, auch vorher schon, mich selbstständig zu machen. Und mein Cousin damals gesagt hat, Stefan, du musst einfach tun. Dieser Schritt ist eigentlich das Aufwendigste und du bist schlau genug, um daraus eine Firma zu machen. Es gibt dümmere Leute, die eine erfolgreiche Firma aufgebaut haben. Also mach's einfach und dann wirst du es schon sehen. Und das kann ich nur jedem draußen auch mitgeben. Wenn man eine Idee hat und irgendwie das Gefühl hat, da brennt man dafür, einfach tun und schnell auf diesen Erfolg reagieren. Und wenn der nicht kommt, dann auch schnell auch vielleicht etwas anderes machen. Es gibt zwar schon Unternehmer, ich nenne jetzt zum Beispiel Waterdrop, die sehr lange gekämpft haben und ich bin beeindruckt, was sie da aufgebaut haben. Aber bei denen ist, glaube ich, das nicht so schnell gekommen mit dem ersten Kunden, der dann gezahlt hat, weil die erstmal das technisch lösen mussten. Also es gibt schon auch Ideen, wo dieser technische oder Produktzyklus am Anfang länger braucht. Aber die sind auch schnell früh zu Kunden raus, halt dann über Online-Retail.
Ich finde das gerade so spannend. Du hast in der Markenstrategie-Welt gestartet. Du hast in einem Podcast erzählt, dass du danach eine gute Vertriebsausbildung, Walk the Talk in einem Corporate gemacht hast. Das sind ja so gute Grundhandwerkzeuge. Das, was ich heute stark mitnehme, ist, man kann ein Startup, das erfolgreich ist, gründen, gemeinsam im Gespräch mit seiner Frau, wenn man das Gefühl hat, da ist ein Pain, das möchte ich machen und ich möchte das unterstreichen, weil viele Gründer und Gründerinnen erzählen, das ist ein Pain, der taucht auf, der lässt einen nicht mehr los, dann teilt man das mit seinen engsten Verwandten und dann gibt's vielleicht den einen oder anderen, der einen auch hilft, da ein bisschen über die Ziellinie geschoben zu werden. Wer so eine gute Idee hat und Kultur besser macht, vernotwurzle ich jetzt den Stefan, der taggt ihn bitte gerne und verlinkt ihn auf LinkedIn oder gibt's ihm Feedback für Schrankerl, wie man noch besser werden kann. Stefan, abschließend, ich nenne das immer die Weltfriedenfrage. Wenn du eine Veränderung für die Welt dir wünschen könntest, was wäre das denn und warum?
Das ist eine komplexere Antwort vielleicht. Ich glaube, ich bin tief davon überzeugt, dass jeder Mensch einen Job oder eine Tätigkeit finden kann, wo er speziell gut ist. Und ich wünsche mir, dass mehr Leute diese Rolle, diesen Job finden, den ich finden durfte als Unternehmer. Ich glaube, da gibt es viel mehr draußen, die auf der Suche sind und wünsche denen, dass sie es auch finden. Die Rolle, die perfekt zu ihnen passt.
Und mit diesen Gedanken möchte ich schon Danke sagen, lieber Stefan, für die Großzügigkeit, für das offene Teilen. Ich würde das Thema Kultur noch gern viel tiefer besprechen, weil ich glaube, das, was beim Essen passiert und warum das so magisch ist, da gibt's wahrscheinlich noch viel zu erkunden. Teilst du diese Erfahrungen mit Kunden in irgendeiner Form? Habt ihr einen Corporate-Blog oder teilst du das auf deinem Profil? Wo erfährt man denn, wie es weitergeht mit dieser Reise von Schrankerl?
Also am meisten erfährt man sicher über LinkedIn, weil ich da sehr aktiv bin und sehr offen teil. Wir hatten vor 2 Wochen das erste sozusagen Event bei uns auch physisch, wo wir darüber gesprochen haben und auch Kunden einladen, ihre Erfahrung mit Schrankerl, aber auch andere HR-Topics, die gerade eine Herausforderung sind. Das wollen wir eigentlich weiter verfolgen. Also der beste Tipp, entweder selber einen Schrankerl haben oder auf LinkedIn mir persönlich folgen und beim nächsten Abend-Event mit dabei sein, wo spannende Kulturthemen immer besprochen werden.
Und unbedingt das Essen kosten. Es ist ausgezeichnet. Wir wünschen allen denen, die noch nicht gegessen haben, einen guten Appetit, Mahlzeit. Und die, die jetzt hungrig geworden sind, googeln Sie Schrankerl, schauen Sie sich das an. Ausgezeichnetes Essen. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank.
Danke, Martin.